Yannick, welche Tiere sollten über die Menschheit herrschen?
Ich glaube, ich finde Pandas ganz gemütlich, wobei ich mich da selbst befragen muss. Also ich bin vor den Social-Media-Algorithmen nicht befreit, deshalb Pandas sind so nach Katzen und Hunden die populärsten Tiere auf Social Media. Das sind meistens Videos, wie sie irgendwie so tapsig in der Ecke rumsitzen oder Unfälle geschehen und Pandas rollen sich den Hang herunter oder stürzen in irgendwelche Schluchten runter und oder verheddern sich in irgendwelchem Spielzeug. Also das scheint mir immer so ein tapsiges, tollpatschiges, entspanntes Image in den Tag leben, Image zu sein. Aber vielleicht ist es auch alles Quatsch, vielleicht sind es ja gefährliche Bestien insgeheim, man weiß es nicht.
Da rollt der Präsident. Ich habe so ein bisschen an die Literatur gedacht, Delfine bei Douglas Adams, Ratten bei Günter Grass und ich habe dann letztlich mich entschlossen, Krähen wären toll, die können komplexe Rätsel lösen, die haben ein Bewusstsein für die eigene Existenz und sind damit eigentlich so allen Präsidentschaftskandidaten in den USA dieses Jahr haushoch überlegen. In unserem Film heute sind es die Hunde, die in einem Traum über die Menschheit herrschen und uns Schokolade geben, weil sie nicht selber essen dürfen. Sehr nett von ihnen. Und ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Yannick Neuting.
Hallo.
Und wir sprechen über Kinds of Kindness von Yorgos Lanthimos und ich bin Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Yannick, dich muss ich hier, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Wir haben letztes Jahr im September im großen Cut-Special, nur 3 Euro im Monat, alle abonnieren, über alle Filme von Yorgos Lanthimos ab Kineta gesprochen. Und deshalb kommt jetzt hier die logische Fortsetzung. Ich fange also mit der Frage an, die heute alle interessiert. Und, wie findest du die zweite Staffel House of the Dragon bislang?
Ich finde die zweite Staffel sehr gut. Sie ist mindestens ebenbürtig zur ersten, wenngleich ich so mit ein bisschen Abstand nach einigen Wochen sagen muss, ich glaube, bei der ersten Staffel gab es schon mehr zum darüber nachdenken. Die zweite Staffel findet sehr zu sich, die ist sehr hochwertig geschrieben und produziert, aber diese politischen Ebenen, die sie aufmacht, hatte ich das Gefühl, sind auch so nach 1-2 Folgen inzwischen auserzählt und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das künftig noch gehen könnte.
Ich bin so ein bisschen frustriert, dass ein ästhetisches Mittel sich so repetitiv anfühlt. Wir fahren immer wieder mit Figuren in so Situationen hinein und erforschen so ein bisschen Raum. Und ich habe das Gefühl, sie reagieren darauf, dass diese Serie sich oft so raumlos anfühlt, so eng. Also, dass es nur die große digitale Totale und eben diese kleine Raumkonstellation gibt. Aber sie könnten so ein bisschen an dem Mittelfeld arbeiten, oder?
Ja, ich finde generell, also Stichwort Raumerfahrung und Raumerkundung und wie sprengt sich das jetzt nochmal auf in der zweiten Staffel. Sie sprengt das auf. Wir begeben uns jetzt an neue Schauplätze, begegnen ganz vielen neuen Parteien, die da so verwickelt sind. Aber sie tut sich sehr schwer, dann da tatsächlich reinzuschauen und das auch auf so einem Maß und auf so einer Höhe zu erzählen, dass diese neuen Figuren und Parteien tatsächlich ebenbürtig zu den bisherigen sind. Deshalb diese Verflechtung und das Ganze in eine größere Dimension zu lenken, das geht für mich noch nicht so ganz auf. Aber ich sehe sehr selten Serien und diese Serie verfolge ich doch mit einer großen Spannung und Neugier, wie es weitergeht, also allzu schlecht kann es nicht sein.
Gut, ich glaube, die Leute wollten eigentlich, ich stimme dir soweit zu, doch etwas anderes hören, nämlich wir sprechen weiter über Yorgos Lanthimos und sein Werk. Und Yorgos Lanthimos hat mit seinem letzten Film Poor Things nicht nur über 100 Millionen Dollar eingespielt, sondern auch 4 Oscars gewonnen. Während der langen Postproduktion entschließt er sich dann, ein älteres Drehbuch umzusetzen, das jetzt nach Arbeitstiteln wie RMF und And schließlich als Kinds of Kindness erschienen ist, ein Film, der mit seinen vertrauten Leichenschauhaus-Atmosphären auch wie eine werkemmanente Reaktion auf die Opulenz seiner Kostümdramen wirkt oder sogar wie eine Negation. Nach 2 Historienfilmen arbeitet er also wieder an einem Skript, das in Zusammenarbeit mit F. DeMisfilippo entstanden ist, der auch schon an Dogtooth, Alps oder Killing of a Sacred Deer mitgewirkt hat. Kinds of Kindness ist ein Triptychon. Dieselben Darsteller spielen in jedem der 3 Abschnitte etwas andere Figuren. Zentral sind dabei Jesse Plemons, Emma Stone, Willem Dafoe, Margot Qualley und Hong Chau. Der erste heißt The Death of RMF und erzählt von Robert, der sein Leben vollständig nach den Anweisungen seines Chefs Raymond richtet. Als er sich weigert, einen Mann zu töten, verstößt sein Vorgesetzter ihn und Roberts Leben zerfällt. RMF is flying, zeigt den Polizisten Daniel, dessen Ehefrau Liz bei einer Forschungsreise verschollen ist. Als sie zurückkehrt, zweifelt Daniel daran, dass es sich wirklich um Liz handelt. Und RMF Eats a Sandwich erzählt von Emily und Andrew, die für eine Sekte auf der Suche nach einer Art Erlöserfigur durch die Welt ziehen. Emily hängt immer noch an ihrer früheren Familie, was Konsequenzen für das Leben in der Gemeinschaft hat. Namenspatron der Kapitel ist RMF, gespielt von Yorgos Stefanakos, der für Raymond arbeitet, Helikopter fliegt und im letzten Kapitel tot ist, aber später trotzdem ein Sandwich zu sich nimmt. Seine Signifikanz will so ein bisschen erraten werden. Ohnehin ist es ein Film von großer Opazität, gebaut aus den mehr oder weniger vertrauten Elementen von Lanthimos Kino. Kalte Kontrollsysteme, hermetisch verschlossene Laborwelten, Gewaltspitzen, realistische Darstellung des Absurden, Neutralität im Ausdruck, noch im Angesicht des Abseitigen, eine Überführung von Sprachlichem ins Gestische, kalte Nichtorte. Ein besonderer Schwerpunkt liegt diesmal auf Opferbereitschaft, auf Gehorsam und Widerstand, auf Ver- und Misstrauen, auf Güte und Strenge, auf Gewichtszu- und Abnahme und auf Fruchtbarkeit. Some of them want to use you, some of them want to be abused by you, some of them want to abuse you, some of them want to be abused. Singen die Eurythmics programmatisch über den Vorspann. Yannick, du schreibst auf Letterboxd eine filmografische Summe und neue Richtung zugleich. Da würde ich kritisch anmerken, das stimmt so zur Hälfte. Aber vielleicht ist das ein guter Einstiegspunkt. Was ist hier denn das Neue? Welche Facetten fügt Lanthimos seinem bestehenden Werk hinzu mit diesem neuen Film?
Motivisch nicht, das hast du schon zusammengefasst, da ist eigentlich alles drin, was wir aus den vorherigen Filmen und seinem inzwischen langjährigen Schaffen kennen. Du hast auf die Geschlossenheit und diese Strenge auch vielleicht in der Form hingewiesen. Verstehe ich, würde ich so auch unterschreiben. Ich finde aber, es ist eine andere Form von Geschlossenheit, als er das früher manchmal gemacht hat. Das trifft sicherlich auf diese ästhetische Ausgestaltung zu, dieses, du hast es ganz gut als Leichenschauhaus-Atmosphäre beschrieben, dieses unterkühlte Strenge, die Kamera hat meist ganz starre, kontrollierte Einstellungen, wird in eigenartigen Zimmerecken positioniert, blickt so immer leicht distanziert auf das, was da passiert, ist auch so ein bisschen misstrauisch vielleicht gegenüber dem, was da passiert. Zugleich ist es aber ein Film, wo ich das Gefühl habe, und das ist für mich das Neue, dass diese Versuchsanordnung, die Skizze, das Experiment, das Lanthimos unternimmt, dieses Mal viel offener gestaltet ist. Das sind natürlich drei Geschichten, die sehr pointiert erzählt sind, die alle auf einen gewissen Höhepunkt zusteuern, auch auf einen Schockeffekt zusteuern. Ich würde schon sagen, das ist ein Film, der sehr stark von seinem Schockeffekt versucht zu leben und damit auch kalkuliert. Aber gleichzeitig ist das etwas, wo man weniger die Transparenz hat, die man in früheren Werken von ihm hatte. Ich habe oft den Eindruck bei ihm, dass diese Filme sehr, sehr lange Zeit verschwendet oder auch einfach nur gebraucht haben, um so ihr Regelwerk zu erklären und in welcher Welt, in welcher Versuchsanordnung befinden wir uns hier. Und das hatte ich dieses Mal nicht. Ich hatte dieses Mal den Eindruck, dass das alles noch rätselhafter, noch eigenartiger erzählt wird, dass man innerhalb dieser Geschichten selbst gar nicht so genau sagen kann, wohin bewegt sich das, worum geht's hier eigentlich, und dass wir dann in der Fülle, also dass dieses Mal als Episodenfilm präsentiert bekommen, wo man der sehr stark an seinen Brüchen und offenen Stellen entlang erzählt, wo sich eher die Frage stellt, wie hängt das denn eigentlich zusammen? Was passiert in diesen Zwischenräumen, zwischen den Episoden? Wo kann man da ein Netzwerk aufmachen? Das ist für mich die neue Dimension, die er dieses Mal reingebracht hat.
Ich habe das bei dir gelesen und dachte, aber ist das nicht nur eine Rückkehr eigentlich zu seiner ursprünglichen Arbeit? Also bei uns im Special hast du zum Beispiel über Kenetta auch gesagt, okay, du hast zuerst gar nicht verstanden, was hier passiert. Und das würde ich für viele dieser Filme ja auch irgendwie unterstreichen. Es geht ja auch oft um so Dekontextualisierung. Wir sind plötzlich an Orten, in Situationen, in Logiksystemen, die sich uns nicht gleich erschließen. Aber das scheint mir doch eher tatsächlich eine Rückkehr zu sein. Vielleicht eine weitere Rückkehr, vielleicht eben tatsächlich zu dieser Frühphase seines Kinos, vielleicht auch eben zu so Sachen wie den Kurzfilmen, die er gemacht hat, wie Nemec oder sowas, die vielleicht auf eine ganz ähnliche Art und Weise uns eben in sehr kompakter Art und Weise das Ganze vorstellen. Also diese drei Geschichten sind ja alle so, ich würde sagen, die ersten beiden sind so ein bisschen unter einer Stunde, die letzte ist so ein bisschen über einer Stunde oder so auf einer Stunde insgesamt. Und ich habe auch ein paar Vergleiche gehört von Leuten, die gesagt haben, das ist so ein bisschen wie Twilight Zone oder Black Mirror, der populäre Vergleich, der ja immer dann angebracht wird, wenn man solche Konstellationen hat. Und ich verstehe schon den Reiz da drin, aber dieses Opake, dieses sich nicht offengebende, das scheint mir doch eher eine Eigenschaft seines Frühwerks zu sein. Also wo würdest du den, die, das Beenden, die Diskontinuität sehen. Ich habe eher wirklich so eine Rückkehr erlebt, einen Regisseur, der so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, ich darf jetzt auch nicht die alten Fans vergraulen, ich darf jetzt auch nicht meine Toughness und mein Image als etwas obskurantistischer Regisseur verlieren, sondern muss Leute auch so ein bisschen vor den Kopf stoßen. Und zumindest bei mir im Kino habe ich das irgendwie nicht so richtig erlebt, dass das geklappt hat, sondern die Leute saßen da recht vergnügt mit Aperol Spritz und egal wie abseitig das war, es schien doch sehr konsumerabel in dem Moment.
Die Offenheit ist vielleicht nicht gänzlich neu. Ja, würde ich mitgehen. Auf frühere Werke hatten schon dieses Orientierungslose beim Sehen kreiert. Ich denke, was ich meine, was jetzt neu dazukommt, entsteht eben genau aus diesem Konzept des Episodenfilms, dass wir nicht mehr die einzelne Anordnung, das einzelne Experiment haben, sondern wir bekommen dieses Mal noch zwei andere Experimente dazu geliefert, die so gegenübergestellt werden, vielleicht nebeneinander gestellt werden. Das kann man sich dann im Nachhinein aussortieren. Aber das ist für mich dann doch das Markante und das Anregende, was ich dieses Mal empfunden habe, das in so eine Beziehung zu setzen. Und ich kann Stand jetzt nicht sagen, dass es mir bis zu einem Endpunkt gelungen ist, das zu vernetzen. Und ich weiß ja schon, auf Discord hatte jemand geschrieben, er freut sich auf die Cuts-Folge und das und was man da alles reininterpretieren kann. Also da kann ich wahrscheinlich direkt enttäuschen. Also ich kann heute keine vollständige Interpretation dieser drei Episoden anbieten, weil also erstens habe ich ihn nur einmal gesehen und zweitens glaube ich, dass das nur bis zu einem gewissen Punkt überhaupt gelingen kann, weil Lanthimos natürlich wieder sehr stark mit diesen Paradoxen und diesen Offenheiten, wo man nicht ans Ende gelangen kann, spielt. Aber ich würde dir absolut recht geben, das ist, was so die äußere Verpackung angeht und auch so dieses Sehgefühl, ist das wieder eine sehr starke Rückbesinnung auf dieses frühere Werk, was mir persönlich aber auch mehr liegt. Also das hatte ich ja auch damals in dem Special schon gesagt, dass mir dieser neuere, jüngere Lanthimos, gerade dann mit Poor Things, wo das dann sehr stark auf, ja, was Thesenhaftes zugespitzt ist, wo sehr klar und transparent ist, was dann innerhalb dieses Erzählbogens erzählt werden soll, das erschöpft sich für mich sehr schnell. Und ich hatte bei dem Film wieder den Eindruck, dass das was ist, den ich noch ein zweites, ein drittes Mal sehen kann und ich immer noch ins Grübeln komme, wie das nun genau zusammenhängt. Deswegen habe ich auch Stand jetzt nach diesem ersten Sehen gesagt, das ist für mich so nach Killing of a Sacred Deer und Dogtooth wahrscheinlich so Platz 3 meiner Lieblingsfilme von Lanthimos.
Erschöpfung finde ich ein gutes Stichwort, weil ich habe wirklich vor allen Dingen so eine Ermüdung hier erlebt. Mhm. Ich dachte, als ich aus dem Kino komme, wirklich, oh nein, das Projekt Lanthimos scheint mir endgültig gescheitert. Mit jedem neuen Film verhärtet sich, wie bitte?
Erschlagen geht man raus, ja. Ich kann das nachvollziehen.
Das weiß ich gar nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, das fühlt sich so lobotomiert an, dieses Kino, das fühlt sich so denkfeindlich und ohne jede Sinnlichkeit an, so taub und leer und dumm, auf so eine Art und Weise, wo ich mich die ganze Zeit danach fragte, war das schon immer da? Habe ich das einfach übersehen? Woher kam früher meine Bereitschaft, sich dem stärker zu öffnen? Ich hatte auch das Gefühl, diese drei Episoden, du beschreibst das schon, glaub ich, ganz richtig, als etwas wird nebeneinander gestellt. Weil ich hatte immer gedacht, das sind so Miniaturen, Weltminiaturen, Simulationen, aber ohne wirkliche Resonanzräume, Metaphern, die nie einen klaren Bezugspunkt finden, vertraute Absurdität mit doch irgendwie dann auch oft vor allen Dingen sehr vorhersehbaren Pointen. Das fand ich, glaube ich, am nervigsten. Und diese Ermüdung kommt vor allen Dingen daher, dass ich das Gefühl hatte, ja, es ist eine Rückbesinnung, aber diese Ästhetik, die scheint mir heute so ein bisschen abgeschmackt, versandet, so ein bisschen schal, die verliert ihre Dringlichkeit, die verliert ihren Bezug zur Welt und dann wirken auch all diese Ausbruchsmomente in dieser so geschlossenen Welt immer so ein bisschen zu sauber einstudiert, so ein bisschen zu erwartbar, also wie so eine Rede irgendwie zur Goldhochzeit oder sowas. Man weiß eigentlich, was kommt und alles hat seinen Platz und man kennt das schon und auch, wenn die Leute, die da sitzen, vielleicht ganz schöne Freaks oder seltsame Menschen sind, das ist irgendwie heimlich und vertraut und es ist gar nicht, wie gesagt, eine große Verachtung, die dir aus mir spricht, sondern vor allem so eine Müdigkeit. Ich reagiere mit so einem etwas erschöpften Schulterzucken. Reden wir vielleicht über die drei Episoden so als Konstrukt und die Frage, wie kann man das fruchtbar machen? Wollen wir in die Einzelepisoden einsteigen oder wollen wir erst so einen Metablick versuchen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde es eher so über den Metablick und so auf das große Ganze werfen. Mhm.
Also lass uns das doch machen. Was verbindet denn die Episoden für dich? Ich habe so ein paar Themen für mich rausgemacht. Also es geht mehrfach um Schwangerschaften, die abgebrochen oder verhindert oder herbeigesehnt werden. Essen und Nahrungsmittel und Fettleibigkeit und Ab- und Zunehmen scheinen Thema zu sein. Und natürlich auch so Kontroll- und Ordnungssysteme. Das ist ja nun nichts Neues für Yorgos Lanthimos. Ich fand das in Bezug auf das Abnehmen und Zunehmen ganz interessant. Unser Kollege Patrick Wilinski hat geschrieben, das wäre ein Ozempic-Horrorfilm, also diese neue Wunderdroge, mit der wir jetzt bald alle, sagen wir, schlank und rank werden, aber die damit auch so gesellschaftlichen Zwang irgendwie mit sich bringt. Der Horror besteht ja daran, dass jetzt schon Titel in Zeitungen, in Gesundheitszeitungen zu lesen war, wie The End of Obesity und der Rechtfertigungszwang, dass das Individuum daraus entwickelt. Mhm. Wir hatten in unserem Cuts-Special immer das Gefühl, man kann vielleicht auch so Gegenwartsphänomene über die Episoden legen. Und ich hatte das Gefühl, bei The Death of RMF haben wir vielleicht auch so eine Life-Coach-Geschichte oder so das Externalisieren von Entscheidungen, auch die Müdigkeit, selber im Leben Entscheidungen zu treffen. Mhm. Vielleicht fangen wir mit diesen Sachen, die ich da gefunden habe, an. Was würdest du denn ergänzen? Was verbindet die Episoden noch oder was schafft für dich hier das große Konstrukt? Was macht die aneinander fruchtbar?
Na, Zwang ist ein wichtiges Stichwort, nämlich der Zwang zu gefallen. Einmal der Zwang, der vielleicht von außen kommt, also der Zwang von außen zu gefallen, aber auch der innere Antrieb, irgendwie immer nach Selbstbestätigung zu suchen, nach Anerkennung zu suchen, irgendwie ein Gefühl von Zugehörigkeit zu erlangen. Also das ist für mich ein großes Thema, was die Episoden
eint. Also Konformität auch?
Vielleicht auch Konformität, ja. Und dazu gesellt sich das, was man halt oft bei Lanthimos schon hatte, also überhaupt diese relativ abstrakt gestellte Frage nach der menschlichen Freiheit und auch, was du schon erwähnt hast, also vielleicht auch die Müdigkeit oder die Furcht davor, frei zu sein. Und ich verstehe das, wenn du das kritisierst, dass da so ein bisschen der Resonanzboden fehlt oder auch der Bezugsrahmen. Für mich macht das aber, denke ich, doch genau den produktiven Schockeffekt oder auch das Verstörende dieser Filme aus. Also verstörend, hatte ich auch geschrieben, das ist halt immer so ein leicht dahergesagter Begriff, aber ich denke, das trifft ganz gut den Kern einfach, was Lanthimos macht. Also der führt uns diese dann doch irgendwie erstaunlich intuitiv greifbaren Oberbegriffe und Themen auf und zeigt uns das in Alltagssituationen, die uns halt störend erscheinen. Also er macht etwas störend. Und das finde ich irgendwie gerade in seiner Unbegreifbarkeit und in diesen Kappen von Verbindungen, dass man das Ganze nochmal so eindeutig auf so eine These vielleicht darunter brechen könnte, auf einen Nenner runterbrechen kann, dass das fehlt. Das macht es für mich dann doch sehr anregend, das zu sehen und darüber zu grübeln.
Ich würde sagen, klar, das ist ein Film, über den man ganz viel tolle Arbeiten und Bücher und Texte schreiben kann, wenn man das möchte. Ich muss sagen, ich möchte das wahrscheinlich nicht. Mhm. Das reizt mich nicht so sehr. Ich habe keine Lust, den jetzt nochmal zu sehen. Ich habe ihn für diese Sendung, das sollte ich vielleicht ja vorhin schon zweimal gesehen. Also das heißt, ich habe schon über fünf Stunden hier mit diesem Film dann letztlich verbracht. Das ist eine ganze Menge Zeit und ich glaube, das reicht mir erstmal. Ich finde diesen Begriff des Verstörenden tatsächlich ganz interessant. Ich habe mir vor einer Weile schon mal darüber Gedanken gemacht und ich glaube, das Verstörende hat irgendwie auch immer eine Komponente von Unreinheit. Also zum Beispiel empfinden wir Sachen verstörend, wo Fiktion und Realität irgendwie auf seltsame Weise miteinander verschmelzen. Deshalb hatte zum Beispiel The Blair Witch Project was für Leute Verstörendes, weil man plötzlich dachte, vielleicht ist das echt. Und ich glaube auch allgemein, so Verunreinigung ist ein guter Begriff, weil wir alles, was so mit Körperflüssigkeiten, was mit Blut, was mit dem das Beenden der Autonomie von Körpern und dem Injizieren in Körpern, das empfinden wir schnell als verstörend, aber auch Verunreinigung im Sinne von etwas bleibt bei uns hängen, so eine Dissonanz. Und ich muss sagen, das alles, das Verstörende, erlebe ich bei diesem Film überhaupt nicht. Weil es ist verstörend, wenn ich höre, jemandem ist ein Verbrechen angetan worden. Wenn mir aber jemand sagt, einer Barbie-Puppe wurde ein Verbrechen angetan, zum Beispiel hat man sie aus dem Barbie-Haus geschubst, dann ist das gleich ein bisschen weniger verstörend für mich. Und in vielen Kritiken, die etwas negativer auf den Film reagierten, fand ich mich sehr wieder. Also ich zum Beispiel in dem sehr schönen Text von Anton Schröder auf critic.de ging es darum, dass man irgendwie in einem Puppenhaus zuschaut. Jemand schiebt Plastik von Bierfiguren von A nach B, nach C, nach X und das mag auch irgendwas bedeuten, aber so richtig entkommt man dem Puppenhaus nicht. Und Andreas Kilp hatte die Metapher, wir sehen hier Marionetten mit gelösten Fäden, die halt einfach einfach irgendwie so in der Welt rumhängen. Und ich habe das Gefühl, das Verstörende fehlt mir, weil es so klar als Simulation sich zu erkennen gibt, weil es so klar abgetrennt ist, weil ich es nicht in Bezug setzen kann. Und das kann natürlich auch, also auch das völlig Fremde, das völlig Artifizielle kann interessant sein. Aber auch als Gegenwelt muss es ja irgendwie in Korrespondenz mit uns und dem, was wir tun, stehen. Und das habe ich einfach viel zu wenig erlebt. Also dieses Puppenhausartige, dieses Marionettenartige, war das für dich da kein Hindernis oder was hast du damit produktiv gemacht eben?
Das ist für mich kein Hindernis, weil ich denke, das ist nun mal genau das, worauf es dann halt auch ankommt. Also das ist halt sein formales Prinzip, um dem zu begegnen. Also ich würde erstmal sagen, ich finde es schon verstörend, gerade in seiner zugespitzten Beobachtung, also wenn mir da gezeigt wird, dass jemand so von seiner eigenen neu gewonnenen Freiheit abgestoßen wird oder verunsichert wird, dass er also bereit ist, Übelstes zu begehen, nur um dieser Chefgestalt wieder zu gefallen. Ich denke, das ist schon irgendwie eine verstörende Beobachtung oder auch Szenerie, die er mir da zeigt und dieses puppenhafte Hin- und Herschieben. Ja, ich verstehe das und ich verstehe auch, warum man da gar keinen Draht zu finden kann, sich das noch dazu 3 Stunden lang so anzusehen und das Leblose, was dazu zustande kommt. Aber ich würde doch auch darauf plädieren, sich hin und wieder von so einem Begehren frei zu machen, da immer so das pure und vielleicht authentische und situativ entstehende Leben auf der Leinwand zu sehen. Also jeder Film ist am Ende ein Hin- und Herschieben von Puppen. Es kommt natürlich dann auf die Art und Weise an, wie man das in der Illusion einsetzt, inwiefern man das transparent macht oder auch ausstellt. Und Lanthimos ist eben ein Regisseur, der das sehr deutlich ausstellt und der darüber vielleicht auch in seiner Art der Schauspielführung das dann so kombiniert, dass wir diese Frage der Unfreiheit und eben des Gefangenseins in so höheren Prinzipien, das Aufbegehren, aber dann doch wieder das Scheitern in diesen höheren Konzepten und Regularien, die uns da vorgeführt werden, dass das halt seine Art und Weise ist, uns das vorzuführen.
Natürlich, und ich glaube, er reflektiert auch immer mit, dass er als Regisseur der ist, der diese kalten Herrschaftswelten erzeugt. Also wir haben ja auch wieder Situationen, in denen zum Beispiel Raymond ganz klar als Regisseur auftritt. Also er lässt Robert dieselbe Szene, dasselbe Gespräch 3-mal führen und überlegt, dann soll er dabei sitzen, soll er dabei stehen, und auch die Kameraperspektive verändert sich dann in diesem Moment. Ich frage mich nur einfach, ob da diese metafilmische Dimension nicht halt irgendwie gefragt ist. Im Sinn von, braucht man nicht auch eine Form, wenn man irgendwie von dieser Art von Herrschaft erzählt, die sich auch irgendwie überlegt, nicht nur, sagen wir, innerhalb der Filmwelt, sondern auch in der Form, was sind denn Gegenmodelle, wie kann man dem entkommen, was könnte das sein? Also die Fäden stören mich nicht. Mich stört, dass die Fäden sich hier so sehr zu Eisenketten verhärten, dass man auch das Gefühl hat, das ist auch kein Denkraum mehr, sondern das ist nur noch ein Raum, der das fast zementiert, also der irgendwie, wenn dann überhaupt Galgenhumor liefert und sagt, ja nun, so ist es einfach, und der nicht sehr viel Vertrauen in das Wesen des Menschen hat, sondern der das als so einen Automatismus begreift. Und ich verstehe, man kann das von außen machen, um die Sehnsucht nach etwas anderem zu zeugen, aber mich stören nicht die Marionettenfäden, sondern wie sehr ich sie spüre und wie sehr ich auch immer das Gezogenwerden als Zuschauer selbst erlebe. Also ein großer Teil der Dramatik, der Drastik zum Beispiel von dieser ganzen ersten Kapitelstruktur ging auch für mich verloren, dass ich von Anfang an wusste, wo das hin war. Und ich will irgendwie nicht einfach sagen, oh, das war vorhersehbar, ich brauche eine große Überraschung oder so. Aber ich hatte so oft das Gefühl, in diesem Film einfach auf das Unvermeidbare zu warten, was auch oft eine frustrierende Erfahrung ist. Also ich wusste ja, irgendwann wird er in den Schoß dieser Macht zurückkehren. Ich weiß, das wird für RMF nicht wahnsinnig gut ausgehen, das sagt mir schon der Titel. Und alles dazwischen fühlte sich dann oft wie Geplänkel an, als würde mir so etwas vorgesetzt zur Beschäftigung. Ich hatte das auch ganz schlimm in dem Moment im zweiten Kapitel, RMF is Flying, in dem wir zu Daniels Familie mit 2 Arbeitskollegen, mit diesem Paar, mit dem sie sich früher getroffen haben, und er pocht darauf, ein Video zu sehen. Und ich dachte, okay, ich weiß, was wir jetzt gleich zu sehen bekommen und ich weiß, was für eine Art von Pointe das sein wird. Und als es dann kam und das Publikum lachte, dachte ich mir so, wieso lacht ihr? Das war doch schon vor 10 Minuten klar. Und das zog sich darum. Und damit meine ich nicht, oh, ich bin diesem Film überlegen, ich bin so viel cleverer als er, sondern irgendwie hat Yorgos Lanthimos das für mich nicht geschafft, das Verstörende, Andersartige, das Fremde sich auch wirklich verstörend, andersartig und fremd anfühlen zu lassen. Sondern, wie schon gesagt, es fühlt sich so einstudiert an. Und das ist bei Puppentheater ja auch ein Problem. Du willst ja irgendwie kurze Momente der Lebendigkeit einmal auf einmal haben aus dem Falschen. Theater soll sich in irgendeiner Form, also das Angebot ist immer, dass es sich irgendwie auch verwandelt. Und ich habe hier überhaupt keine Form von Transformation oder sagen wir, wenn wir im Experimentrahmen bleiben, von Reaktion zwischen den einzelnen Elementen erlebt.
Ja, das kommt vielleicht auch durch eine sehr, ja doch, ich würde sagen, zynische Haltung dieser Geschichten. Also ich kann da schon mitgehen, wenn du das auch als Eisenketten beschreibst, an denen die Figuren bewegt werden. Also diese Geschichten sind schon auch sehr stark ja, auf das zugrunde gehen, auf das Abgründige zugeschnitten und was dann eben verhindert, dass da irgendwie mal was, ja, eine tatsächliche Form von Ausbruch oder was auch immer entstehen kann, was die Berechenbarkeit dieser Schocks und verstörenden Elemente angeht, kann ich so als meine Erfahrung nicht teilen, aber ich bin sowieso in Filmen jemand, der nicht gut darin ist, so Twists zu erraten und so weiter. Also ich merke bei mir doch recht häufig, dass ich mich dem auch so aussetzen kann. Und ich hatte, wie gesagt, bei diesen Geschichten nicht den Eindruck, dass ich dem immer voraus wäre. Und mich hat es doch überrascht. Aber das ist jetzt was, das kann ich nicht für alle sprechen. Nein, so ging es mir einfach nur beim Sehen. Deshalb hat das für mich schon funktioniert. Und ja, ob das nun veraltet wirkt, habe ich mich auch gefragt, ob diese Rückbesinnung zu seinen Wurzeln aus der griechischen Avantgarde, diese Weird Wave, ob das noch so zeitgemäß ist und ob das jetzt immer noch denselben Effekt hat wie damals, wenn man das jetzt einfach nochmal so macht. Ich würde aber dann doch sagen, ich habe meinen Frieden damit geschlossen, dass er es nochmal gemacht hat, weil ich doch nicht den Eindruck habe, dass diese Fragestellungen eben nach der Freiheit, nach diesen Dimensionen von Suchen nach Anerkennung, einerseits im Job, in der Berufswelt, in der Liebeswelt, dann aber auch in der Religion, also diese drei Ebenen, die er in den Geschichten auffächert, dass das an Brisanz oder ja Gegenwärtigkeit verloren hätte. Deshalb, ich denke nicht, dass es ein antiquierter Film ist. Ob man jetzt seine Mittel nochmal neu befragen sollte, bin ich immer dafür. Also da könnte sich Lanthimos eine Scheibe von anderen wahrscheinlich abschneiden, als nochmal was anderes zu wagen. Aber ich bin doch zumindest froh, dass es überhaupt erstmal wieder von diesen letzten 2 bis 3 Filmen weggeht, wo man also zumindest ging es mir so, diese ästhetischen Spielereien mit Fischaugenoptik und so weiter und diesen überbordenden Kulissenschiebereien, dass ich das so ein bisschen über hatte. Und da ist mir dieser zurückhaltende, nüchterne, eben der Leichenschauhaus Lanthimos, finde ich doch bemerkenswert, dass er das jetzt nochmal so deutlich ausstellt. Hey, ich kann immer noch beides und ihr könnt vielleicht in Zukunft immer noch beide Welten von mir erwarten. Ja. Und ich bin jetzt eben nicht in dieser Hollywood-Maschinerie der letzten Filme komplett versackt, sondern da ist immer noch so dieser Anarcho-Geist von einst, auch wenn es bei nicht allen jetzt vielleicht zünden mag, was er da an Schockeffekten generiert.
Ja, für mich fühlt es so ein bisschen an wie wenn Bushido bei neuen Alben immer noch von seinen großen Gangsterpossen eben erzählt, ja, und diesen alten Style aus dem Schrank holt, nachdem er zwischendurch doch dann mit Karel Gott für immer jung getrellert hat oder sowas. Das war für mich irgendwie der erste Impuls, den ich hatte. Dieses Gefühl, ja, es fühlt sich an wie das Album von einer Punkband, die gerade ein Album aufgenommen hat mit Kinderchören und irgendwie Streichern und jetzt nochmal zeigen will, wie hart sie sind und wie Lo-Fi und jetzt mit dem 4-Spur-Gerät irgendwie was aufgezeichnet hat oder so. Also ich habe es eben nicht so richtig abgenommen. Es fühlte sich wie ein Kostüm an. Es ist sicher sehr nah an diesen alten Filmen, aber die Stimmung will sich nicht mehr einstellen für mich. Und ich hatte für mich als Erklärung herangezogen, zum einen, der ursprüngliche Kontext ist mittlerweile weggefallen. Also diese Erzählung von Biomächten, von äußeren Kontrollinstanzen, waren ja nun sehr unmittelbar tatsächlich auf die griechische Erfahrung nach der Finanzkrise gemünzt. Und in diesem neuen Kontext, in dem irgendwie die Spezifizität so ein bisschen fehlt, du hast schon recht, er findet dann allgemeinere Themen, aber es fühlt sich für mich dann auch irgendwann zu sehr nach Allgemeinplätzen an, nach diesem Gefühl, ja, jetzt geht's um die ganz großen abstrakten Konzepte, wie du sagst, Freiheit und Begehren und da muss ich sagen, da schrecke ich auch oft so ein bisschen zurück von, weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, das Große, das Ganze, das Totale zeigt sich ja oft in spezifischeren Sachen. Das erleben wir als Mensch ja selten in seiner gesamten metaphorischen, überbordenden Kraft, sondern es drückt sich eben in kleinen Spitzen ein, die Gesamtheit von Komplexen. Und das andere, was ich gerade schon irgendwie so auch angedeutet habe, mir fehlte dann doch irgendwie ein neuer Impuls, also das Gefühl, dass irgendeiner der Darsteller, irgendeines der Themen tatsächlich irgendeine Form von neuer Dynamik, irgendeine Form von neuer Bewegung in das Ganze hineinbringt. Ich finde das ganz interessant, wir haben sehr viel über das Spielerische gesprochen in unserer Cuts-Folge, damals in dem Special über Lanthimos. Und das erlebe ich hier immer weniger, dass ich das Gefühl habe, irgendwie hier sind besonders interessante Arten, sich zu bewegen. Also er hat ja immer auch so ein bisschen was mit seinen fertigen Filmen von Schauspielübungen, die jetzt aber irgendwie dann auf 2 Stunden gestreckt werden. Und hier gibt es sehr wenig interessante Bewegungen. Also dieser Ausbruchstanz, den Emma Stone vollführt, ganz kurz vor Ende des Films, der aber trotzdem in allen Trailern war, ist sicher der prägnanteste Moment. Es wird auch ein bisschen mit dem Auto gedriftet. Man stößt sich vielleicht nochmal ein C an, was mich allerdings auch sehr an The Lobster und diese Selbstverstümmelung, um jemand anderem zu gefallen, erinnert. Ohnehin ganz viele Elemente, die wiederkehren. Leute lassen sich betäuben, um kurz vor dem Beischlaf oder werden betäubt. Und ohnehin auch so die Menschen, die immer so im Dämmerzustand zwischen Leben und Tod schwingen. Was war meine Frage? Das Spielerische, genau. Siehst du das hier noch irgendwo, die interessanten Bewegungen der Menschen, der Kamera, oder ist das so ein bisschen aus deinem Kino ausgemerzt worden mit der Zeit?
Ob es verschwunden ist, kann ich gar nicht so direkt sagen. Ich würde aber auch unterschreiben, dass es sehr stark zurückgedrängt ist. Also das, was man in früheren Filmen hatte, wo es auch um das, ja, um ein Reflektieren von der ganzen schauspielerischen Dimension noch immer innerhalb des Films ging, dass es hier nicht mehr so zu finden, vielleicht zu wenig zu finden, das kann man schon als validen Kritikpunkt, denke ich, anbringen, gerade weil es ja ein Film ist, der sehr stark auch in dem Thema des Gefallens, des Anbieterns, des sich zur Verfügung stellens, dass da so im Entstehen dieser Rollen, die da auch von Bedeutung sind, dass man da nicht so ganz zusehen kann, sondern man hat eben diese sehr starren Gestalten, ich würde nicht mal von Figuren oder Charakteren sprechen, sondern diese starren Gestalten in ihren einheitlichen Kostümen, die da die ganze Zeit auf und ablaufen, die eher, ja, so als Schablonen dienen. Also ja, das ist sehr stark zurückgedrängt in seinem Kino. Was ich interessant fand, vielleicht noch, okay, das ist jetzt ein kleiner Bruch zu dem Spielerischen, aber dass er noch mal zu sowas zurückkehrt, was man insbesondere bei Killing of a Sacred Deer hatte, nämlich so eine Form von archaisch-mythischer und mythologischer Dimension, die hier in teilweise sehr sakral konnotierten Einstellungen und Szenen gipfelt. Also diese Bilder von Tränen trinken, an Wunden lecken, um Vergebung zu suchen. Dann gibt's so eine Parodie von einer Form von Himmelfahrt zum Schluss, die auf so einer Hundewaage vollzogen wird. Ja. Also das sind Sachen, die fand ich doch irgendwie bemerkenswert, wenngleich ich da noch in so einer Sackgasse stehe und nicht so ganz vorankomme, wie man das auch nochmal damit reinflächen kann, außer dass das halt auch nochmal eine größere Ebene wieder von Kontrolle, von Herrschaft ist, die da womöglich ausgelebt wird, die sich so unterschwellig in diesen eigentlich total entzauberten und verwalteten gegenwärtigen Alltag wieder einschlägt, wie man das auch schon bei Sacred Deer damals gezeigt bekommen hat. Plus, dass da also gerade auch in diesen Formen der Gefälligkeit, die wir jetzt schon oft erwähnt hatten, dass das Szenen sind teilweise, die mich an so mittelalterliche Märendichtung teilweise erinnert haben. Also diese, so, da schneidet sich dann die doppelte Emma Stone so Organe raus, um ihrem Liebhaber zu gefallen und wieder in diesem Alltag stattzufinden. Also das sind so mittelalterliche Liebesbeweise, die man aus so ganz grausam derben, auch derb komischen, mittelalterlich überlieferten Texten und Geschichten kennt.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 € im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3-3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen. Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Cuts Discord-Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/cuts. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text.
ja tatsächlich sehr nah an sowas wie Sacred of a Killing Deer, oder wo am Ende ja diese Opferbereitschaft sehr stark in den Mittelpunkt gerückt wird. Oder eben wie in The Lobster, wo ja auch die Anpassung an den Partner mit aller Kraft, mit bis hin zur Selbstaufgabe, sehr im Mittelpunkt stellt. Ja, ich frage mich aber ja, genau. Also wo am Ende von The Lobster im Raum steht, ob die Augen wirklich so notwendig sind, wenn der andere auch blind ist. Das scheint mir ja irgendwie sehr präsent zu sein. Ich habe mich nur gefragt, ist das Mythologische, ist so das Überbordende, was irgendwie auch als Menschheitskonstante, als Heros mit 1000 Gestalten da irgendwo in der Ferne lauert, ist das nicht auch immer ein dankbarer Fluchtpunkt, wenn man nicht mehr so richtig weiß, wo man hin soll, wenn man der Gegenwart nicht habhaft wird, dann etabliert man irgendwie noch größere Schicksalsmächte darüber. Also ich fand das hier einfach nicht wahnsinnig interessant eingesetzt, sondern ich sah diese Motive und sah diese Bilder und sie fühlten sich tatsächlich an wie noch eine Träne in den Pool hinein. Weißt du, es irgendwie macht dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel mit dieser gesamten Bilderkonstellation. Zumal ich schon das Gefühl habe, das Mythische meint ja auch oft was Ursprüngliches, meint was Urtümliches, was irgendwie als Gegenmodell zu Gegenwart, zum Einfrieren irgendwie verstanden werden können. Und all diese spirituellen, diese Göttlichkeitsbilder fügen sich doch dann schon sehr bruchlos in diese Welt ein, oder? Also es wird fast das Göttliche assimiliert in diese kalte, absurde Banalität, die alles beherrscht.
Ja, vielleicht, also dann da tatsächlich wieder diesen Begriff des Grotesken auch anwenden. Ja, das wird da sehr stark eingehegt in diese Ordnung, ist dann aber vielleicht dann eben, also vielleicht braucht es diesen Bruch nicht, vielleicht ist der Bruch schon innerhalb des Ganzen gegeben, dadurch, dass er das halt miteinander kombiniert und zusammensetzt, dass wir halt dieses, wie ich es auch schon beschrieben hatte, diese kühle Menschenwelt, immanente Menschenwelt präsentiert bekommt, die dann plötzlich mit so archaischen, mittelalterlichen Motiven wieder zusammengebracht werden. Also ich will dir vielleicht gar nicht widersprechen in dem Punkt. Und ich hatte es ja auch schon gesagt, ich bin da auch noch nicht so ganz vorangekommen, wie man das da auch noch mal als Deutungsebene mit reinbringen kann. Für mich geht's nur, mir ist sowas, ich sage jetzt mal ganz banal, mir ist ein solcher Film lieber als alles andere, wo man das Gefühl hat, da ist alles schon so zu Ende gedacht. Also dieses, wo Lanthimos vielleicht selber nicht so ganz durchgestiegen ist, was das jetzt so eigentlich soll und was uns das interessieren sollte, was uns das überhaupt angeht, das ist mir lieber, wenn ich so 3 Stunden lang so leicht irritiert davor sitze und grübele, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und komme vielleicht an tote Enden hier und da, aber es ist mir doch als Kinoerlebnis allemal lieber als so manch anderes vermeintlich zu Ende gedachtes.
Ja, ich weiß nicht, ich habe schon das Gefühl, wir sind hier oft sehr stark an Endpunkten. Also wenn zum Beispiel am Ende die unheilige Familie um Raymond wieder vereint ist, wenn am Ende ein Selbstopfer stattgefunden hat im 2. Kapitel und ein Mensch zurückkehren kann, vielleicht aber wir auch endgültig im Psychotischen, im Andersartigen sind, oder wenn am Ende vom 3. Kapitel die Ausbruchsmöglichkeit, die Heilandsfigur dann doch da niederliegt, dann hatte ich schon immer das Gefühl, wir sind sehr am Ende, es gibt nichts mehr, was eigentlich noch kommen kann. Also das ist auch irgendwie eine Welt, die jetzt nicht mehr, sagen wir, Ereignisse antizipiert, die nicht mehr das Gefühl hat, sie wird in ihrer Starrheit, in ihrer Geschlossenheit, in ihrer hermetischen Verriegelung nochmal aufgebrochen. Also ich denke an die alten Filme von Lanthimos, wo auf ganz kuriose Weise ausgerechnet das Popkulturelle, nicht das Sakrale, vielleicht so seltsame Angebote gemacht hat. Also dass man durch Jaws, Rocky IV und Flashdance plötzlich merkt, dass die eigene sprachliche Welt in Dogtooth vielleicht doch nicht ganz richtig ist und es da noch mehr da draußen gibt, wenn in Alps das Turnen gerade so betont worden ist und hier eine Art, den Körper zu disziplinieren, zu beherrschen, irgendwie mit ganz vielen Vorstellungen von Identität und von Selbstwerdung irgendwie zusammenhing, oder wenn in The Killing of a Sacred Deer in dieser seltsam verzerrten Welt auf ganz merkwürdige Weise sich ein Moment, echt ist vielleicht der falsche Begriff, aber sich anders anfühlte, nämlich wenn Raffi Cassidys Burn gesungen wird. Und wir haben da irgendwie tatsächlich in diesen glatten Oberflächen so kleine Kratzer gehabt. Und das scheint mir hier jetzt gar nicht mehr zu sein, oder? Also wir haben einmal irgendwie wird zu Brand New Bitch von Cobra getanzt, aber ansonsten, wie siehst du denn die Präsenz dieses Themas Popkultur, das bei Lanthimos immer da war, in diesem Triptychon hier?
Ja, was ist Popkultur? Also ist Anna Karenina auch schon Popkultur inzwischen? Das ist dann die große Frage.
Ne. Ich habe das Gefühl, ein Satz von Anna Karenina ist Popkultur und danach hat niemand weitergelesen.
Ja.
Es sind ja auch 8 Bände, es ist ja nicht ganz kurz.
Ja, es ist halt so dieser unterschwellige Flickenteppich, der da so, auf dem das alles irgendwie stattfindet, aber der so hin und wieder mal auf sich aufmerksam macht, aber eigentlich hat man auch nicht mehr so die ganz großen Mittel, da nochmal was aufzugreifen und nochmal in eine neue Richtung zu denken. Ich denke, du hast schon recht. Also
die Postmoderne ist einem egal mittlerweile. Man denkt so, ja, dann ist halt alles Zitat und
vielleicht,
so.
Vielleicht, ja, aber ich weiß gar nicht, ob das so die große Schwäche des Films ist oder inwiefern uns Lanthimos halt auch schon recht bewusst damit konfrontiert. Also man kann schon sagen, dass gerade die erste und die dritte Episode, die spiegeln schon eher einen gegenwärtigen Fatalismus und alles geht irgendwie vor die Hunde und selbst auch das Klammern an so religiöse Gestalten, an höhere göttliche Instanzen, das Wunder, das man in der dritten Episode zu sehen bekommt, dass das alles keine Rolle mehr spielt, sondern auch da passiert wieder irgendeine Bestrafung, irgendeine schicksalshafte Strafe muss am Ende noch zuschlagen und dann gibt's wieder den nächsten Unfall und alles kann wieder von vorn losgehen und nichts so kommt so ganz von der Stelle. Aber er macht uns ja trotzdem
das Deutungs- alles so ein bisschen albern und würdelos, oder? Also man verliert dann Leute auf irgendwie total alberne Weise. Man hat auch immer wieder so diese seltsam humorvollen Momente, die fast infantil wirken. Also wir haben ja irgendwie in unserem Special immer wieder darüber gesprochen, dass Lanthimos Figuren auch oft so was Infantiles haben wie Erwachsene, die aber nie ganz erwachsen geworden sind. Und das fand ich auch komisch, weil es ja nicht mal mehr die konstante Anspannung dieser Welt so lässt, sondern ich habe das Gefühl, Lanthimos will sein Publikum doch auch hier und da mit einem Lachen irgendwie, was heißt, erlösen oder sowas, aber er will ihnen zumindest so ein Ventil auch immer geben und das widerspricht so ein bisschen irgendwie dieser Vorstellung, die hier auch immer da war, dass das so krasse Druckkammern und so totale Ordnungen sind, also da fühlte sich der so ein bisschen schwammig manchmal an.
Ja, ich denke auch absolut, dass er diese Ventile lässt. Ist für mich aber auch wieder keine Schwäche. Also ich finde dieser garstig bösartige Humor, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass der für mich gar nicht gezündet hat. Also ich habe hier und da auch mal so ein bisschen schmunzeln und in mich rein lachen müssen. Wo waren wir stehen
geblieben? Könntest du sagen, bei was zum Beispiel? Also gab's irgendwie, also das ist ja natürlich immer eine doofe Frage, aber ist dann irgendwie, es gibt 2 Szenen, wo Leute ganz offenkundig falsche Sachen sagen, also zum Beispiel, dass eine Stufe im Männerbad ist oder dass dieser Hund sich irgendwie von sich aus verletzt und gebissen worden ist und aus Menschen, die Realität mit Sprache erschaffen wollen, wirkt der manchmal so ein bisschen Humor heraus aus ungewohnten Bewegungen und vor allen Dingen irgendwie halt aus der Deadpan-Logik, oder? Damit, dass ungewöhnliche Sachen mit gewöhnlichem Tonfall oder unberührtem Tonfall vorgetragen werden. Und das ist irgendwie auch ein Gag bei ihm, der mir einfach so ein bisschen auserzählt bekam. Also ich musste nicht lachen, aber wie schon gesagt, ich saß in dem Kino, in dem wirklich sehr viel gelacht wurde und die Leute sehr amüsiert waren. Und ich habe das nicht so richtig gesehen. Ja.
Also Verzeihung, es war sicherlich teilweise ein auch schockiertes Lachen, also wenn der Finger abgeschnitten wurde. Ich habe über die Hundeszene gelacht im Abspann der zweiten Episode. Also das fand ich doch einen charmanten Gag, wenngleich auch das ja furchtbar zynisch ist. Also dass diese Fantasie mit den Hunden und diese Form der bedingungslosen Liebe, nach der man sich das sehnt und dass die Tiere wieder den Menschen überlegen sind, das wird ja vorher schon als ganz eigenartiges Hirngespinst entpuppt, weil es auch wieder in diese Vorstellung von man muss unbedingt gefallen und man muss unbedingt dazugehören eingehegt ist, aber dass man das dann nochmal als Kommentar dann tatsächlich bildhaft präsentiert bekommen, fand ich schon sehr zynisch, aber auf diese bösartige Weise, dass ich es doch auf eine gewisse Art und Weise lustig fand und ich kann mich auch darüber amüsieren, wenn dann eben zum Schluss der Unfall passiert. Da bin ich vielleicht schlicht gestrickt, also diese Form von Gemeinheit und Bösartigkeit zünde dann doch hin und wieder bei mir.
Ja, ich bin einfach eine zu gute Seele.
Eine gute Seele, genau.
Das wird es sein. Ich bin einfach zu moralisch.
Ja.
Aber ich finde, moralische Fragen kann man ja an diesen Film tatsächlich auch stellen, oder? Also diese Beiläufigkeit, mit der diese tauben, nackten Frauenkörper da bewegt werden wie Schaufensterpuppen, diese Beiläufigkeit, in der Emma Stones Charakter sich im dritten Abschnitt vergewaltigen lassen müssen, das fand ich schon auch ein bisschen irritierend. Also wie so oft musste ich da nicht zum Riechsalz greifen, aber ich habe an vielen Stellen nicht ganz verstanden, wie ist das hier jetzt bereichert? Oder also ich will nicht, das ist immer eine doofe Frage nach der Notwendigkeit. Aber es fühlte sich so seltsam zweckdienlich an. Also wem kann man das denn jetzt mehr vorwerfen? Den Ordnungssystemen im Film, die das machen, oder dem Regisseur, der es genauso inszeniert und der da mittlerweile auch schon so eine komische Fetischdimension draus gebaut hat, oder? Also wenn wir irgendwie als erster Shot von Margot Qualley halt irgendwie ihren Füßen da entlang folgen und immer wieder vermessene Frauenkörper haben, dann ist das sicher diese grausame Ordnung, die da herrscht, der Körper, der vermessen, der beherrscht, der gestaltet wird von äußeren und auch von internalisierten Kräften, das ist dann vielleicht auch der Ozempic-Horror, aber irgendwie fühlt es sich auch so ein bisschen zu beiläufig und nachlässig für mich an. Also ich habe das Gefühl, da fehlt an manchen Stellen auch so ein bisschen die Disziplin.
Ja, und der ist wahnsinnig ausbeuterisch in seiner Ästhetik. Also das, denke ich, liegt auf der Hand. Also das ist jemand, der schon noch eine gewisse Sensation daraus ziehen soll, aus diesen sehr kühl beobachteten Gewaltakten, den sexuellen Übergriffigkeiten, dann auch gerade in Kontrast zu Poor Things, also wo es noch ein Versuch von der feministischen, ja, Utopie oder Dystopie zum Schluss, je nachdem, wie man es jetzt auslegen möchte, dass das jetzt die Reaktion darauf ist, dass wir wieder diese kühle Beobachtung haben, wieder also diese absolute männliche Gewalt, meistens männliche Gewalt ausgeübt wird, die über Frauenkörper verfügt, und dass das nochmal jetzt als Kontrast hinterhergeschoben wird, ist schon wahnsinnig, ja, eine sehr, sehr finstere künstlerische Vision. Also ich denke, da würde ich nicht widersprechen, dass das also exploitativ in Szene gesetzt ist. Die Frage der Notwendigkeit, ich weiß es nicht. Es fügt sich für mich schon in das gesamte düstere Weltbild ein, das der Film uns vorführen will, dass eben die, dass diese Versuche des Miteinanders halt immer wieder in den, wie gesagt, strafenden Gestus umkippen, in das Schicksalshafte, in das Unglückhafte. Das ist die Quittung, die ihr dafür bekommt, wenn ihr euch die ganze Zeit an solchen Hirngespinsten festhaltet. Das ist ja das, was der Film uns permanent zu sagen versucht. Also ja, das oder, ist vielleicht etwas unreflektiert. Ja.
Oder im Fall von dritten Kapitel vielleicht auch so ein bisschen das Zerstören von Gegenräumen, von Gegenmächten, weil die Rückkehr in die klassische Familie hier auch keine Option ist, oder? Nee. Das war mein Gedanke, ja.
Ja, auch sorry, dieser Generationswechsel, der da sogar vollzogen wird. Also, dass Emma Stones Figur dann noch der Tochter, quasi, glaube ich, diese Standpauke auf dem Parkplatz hält und sie vor der Männerwelt warnt und sie soll sich ja von diesem Vater fernhalten und am besten ganz verschwinden, also wo noch im Generationenwechsel die Familie nochmal zerstört wird. Aus guten Gründen, wie uns der Film zeigt. Also das nur am Rande, aber es ist schon dieses Narrativ, das er daraus strickt.
Aber Exploitation finde ich irgendwie auch einen guten Verweis. Ist das Exploitation-Kino, das nicht zu seinem eigenen Exploitation-Charakter steht? Also das hat man ja auch manchmal Leuten wie Michael Haneke vorgeworfen, dass sowas wie Funny Games eigentlich Exploitation-Kino ist, aber ohne die innere Überzeugung. Und manchmal habe ich mich das hier auch gefragt. Also wäre das vielleicht, wenn es unmittelbarer, wenn es basaler wäre, wenn es sich stärker, also bei vielen Kritikern war die negative Formulierung, es weidet sich an etwas. Also zum Beispiel hat Bert Rebhandel im Standard geschrieben, Lanthimos keins auf kein, es weidet sich etwas ziellos an Macht und Verführung. Und für mich klingt das immer so ein bisschen vorwurfsvoll. Aber ich habe mir gedacht, wären diese Filme nicht irgendwie interessanter oder vielleicht auch noch mal weniger konsumerabel, wenn sie sich mehr weiden würden an dem, was sie da tun? Also wenn sie aufgeben würden, den Blick übers Klemmbrett, den Blick durch die Beobachtungsscheibe und irgendwie näher rangehen und einfach mehr den Exploitation-Charakter hervorheben? Wäre das ein Pfad für Lanthimos oder geht damit alles verloren, was ihn irgendwie ausmacht?
Ja, also dann könnte man ja sagen, also müsste es nicht noch viel selbstzweckhafter sein tatsächlich. Also ist es nicht vielleicht eben nicht selbstzweckhaft, sondern schwingt da halt dann doch immer so dieser moralische Anspruch bei Lanthimos schon mit, dass es halt eingehegt ist in das größere Ganze, dass es immer den Blick nach oben braucht und dass so diese Schlagworte über allem thronen und deshalb muss er das jetzt in aller Konsequenz und vorführen. Ich weiß es nicht. Es wäre eine ganz andere Art von Filme machen, die dabei herauskommen würde vielleicht. Ich finde ihn, glaube ich, schon sehr verwandt zu so einem Haneke in der Art und Weise, wie Gewalt inszeniert wird. ob das dasselbe Level von moralischem Anspruch, von vielleicht auch einem belehrenden Gestus ist, wage ich zu bezweifeln. Ich finde, da ist Lanthimos schon noch wesentlich offener in dem, was er, wie er das uns Publikum, uns Zuschauern übergibt, was wir dann damit machen können. Aber ob er das jetzt weiter zelebrieren sollte, ich weiß es nicht. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass es dann bei Lanthimos wieder zu sehr in diesen audiovisuellen Exzess des letzten Films Poor Things kippen würde, den ich auch dafür in gewisser Weise reizvoll finde, aber der für mich dann auch wieder sehr stark in die Sackgasse geraten ist damit. Also wo es dann wieder zu stark in eine Oberflächlichkeit kippt, die hier und da sicherlich anknüpft mit dem, was sie damit erzählen kann, aber die halt schon sehr, sehr aufgeblasen und üppig wirkt. Und ich bin dann doch ein Fan von einem reduzierteren, konzentrierteren Kino, wie er das jetzt wieder gemacht hat.
Aber meinst du, er wird in Zukunft diese seltsame Ziehharmonika-Bewegung machen, immer wieder so größere, exzessivere und dann diese kleineren, in sich geschlosseneren Filme machen? Weil das war jetzt irgendwie mein Gedanke als Pfad für ihn in die Zukunft, dass er jetzt in Zukunft abwechselnd halt uns diese beiden Strömungen seines Kinos, die vielleicht definiert sind über Drehbuch, Autoren oder vielleicht auch eine besondere Präsenz irgendwie von Hollywood definiert sind oder sowas. Ich weiß es nicht. Ist das sein Pfad in die Zukunft?
In naher Zukunft sicherlich. Also ich meine, er hat ja, glaube ich, schon wieder einen Film mit Emma Stone in Arbeit oder schon abgetreten. Ich glaube, mit Jesse Plemons auch. Der wird dann bestimmt nächstes Jahr in Cannes gezeigt. Dieses Save the Green Planet Remake macht er ja, glaube ich, was dann sicherlich ein bisschen stärker wieder in eine massentauglichere Blockbuster-Richtung gehen könnte, ja, wobei Blockbuster da eventuell der falsche Begriff dafür ist, was auch immer das heißen mag, aber auch. Aber ja, sicherlich in naher Zukunft.
Soweit ein Remake eines wenig populären südkoreanischen Öko-Thriller-Apokalypse-Films halt irgendwie Mainstream sein kann.
Aber klar, der hat ja schon so ein bisschen einen Kultfaktor hat er ja zumindest, der da so drüber schwebt. Und ich denke, das ist also was wieder anknüpfungsfähig bleibt. Ja, also wahrscheinlich wird es jetzt so weitergehen, dieses Hin- und Her-Wechselspiel in naher Zukunft. Ich denke nicht, dass er mit Kinds of Kindness in der Award-Season vertreten sein wird. Ich glaube, das ist ein Film, der recht schnell sang- und klanglos wieder verschwinden wird. Der wurde sehr viel negativer rezipiert als Poor Things und kam jetzt ohne großes Tamtam in die Kinos, weil er diesen Bass auch gar nicht generieren konnte im Vorfeld. Aber das ist was, wo ich schon eher wohlgesonnen war und der Film hat mir eher recht gegeben. Ich kann es nur nochmal wiederholen, dass das also der Lanthimos ist, den ich wesentlich anregender zu sehen, im Sehen empfinde, auch wenn es sicherlich kein perfekter Film ist oder wo ich jetzt denke, ja, wow, was für eine riesige Vision wurde mir da präsentiert und hier ist das nächste große Genie, sondern ich finde den einfach innerhalb von Lanthimos schaffen sehr konsequent, mit teilweise ein paar Brüchen, mit teilweise ein paar Zusammenhängen und Verflechtungen, wo ich dachte, okay, da komme ich doch noch mal so ein bisschen ins Grübeln, auch wenn mir das alles schon vertraut ist aus früheren Filmen. Aber der einfach das macht, was er früher gemacht hat, noch mal auf einem sehr hohen Level doch.
Ja, also Kultregisseur Yorgos Lanthimos klingt für mich wie so ein bisschen wie eine Drohung, wie tatsächlich ein Endpunkt, wie eine Schublade, in der man sich auch sehr wohlfühlen kann, in der man sich dann auch sehr gemütlich einrichten kann. Und das wäre, glaube ich, mein Horrorszenario. Jemand, der dann ewig weiterarbeitet mit genau diesem Instrumentarium, mit genau diesem Katalog an Werkzeugen, das ihm jetzt zur Verfügung steht. Also ich hatte das, glaube ich, schon angedeutet über Poor Things. Er würde dann für mich zu sowas wie Tim Burton oder sowas, jemand, der halt irgendwie so ein bisschen eine fremdartige Ästhetik mitbringt, aber die kann man dann doch ganz gut als Shirt und als Statue bei Hot Topic oder bei EMP verkaufen und dann gibt's ab und zu noch was für die Hardcore-Fans, so die B-Seiten irgendwie, die da sich mit vergnügen können, für die Kritiker auch, damit die ihm gewogen bleiben. Ich hoffe tatsächlich und ich glaube auch irgendwie immer noch, dass da doch was zu retten sein könnte, dass es da noch irgendwie neue Impulse gibt, dass es da noch neue interessante Entwicklungen gibt, vielleicht auch neue Darsteller. Also ich muss sagen, so sehr ich Jesse Plemons mag und so ambivalent ich Emma Stone gegenüberstehe, ich habe irgendwie das Gefühl, mit diesen Darstellern findet er nicht mehr so furchtbar viel Neues. Oder ohnehin habe ich das Gefühl, die sind so in bestimmte Grundmodi verfallen. Also bei Emma Stone musste ich sehr an ihre Rolle in The Curse irgendwie denken, auch wenn das natürlich ein Film, der viel stärker an soziale Realität gebunden ist, der sehr viel, sagen wir, sehr viel mehr Sophistication, also sehr viel mehr so in sich verschraubte Level anbietet, also eher wertungsfrei. Es ist auch nicht eine Serie, die mir vorbehaltslos gefallen hat. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass diese Darsteller neu Neues in sein Kino bringen? Oder auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, könnten das überhaupt Darsteller sein, die einen neuen Impuls in sein Kino bringen? Also fällt dir da jemand ein, der funktionieren würde? Müssen wir da jetzt Nicolas Cage hinsetzen?
Ja, ich weiß nicht, ob
das wäre einfach meine Patentlösung, um alle Probleme zu lösen, aber das muss man nicht auf mich hören, muss ich sagen, ja.
Ich weiß nicht, ob du schon Long Legs gesehen hast, aber wenn du den Nicolas Cage aus Long Legs sehen würdest, dann denke ich, wäre es ein Versuch wert, den auch mal in einen Yorgos Lanthimos-Film so reinzustecken. Ich weiß es nicht, aber ich bin mir da auch sehr uneins, was er gerade so mit Emma Stone anzustellen weiß. Also ich finde, Emma Stone ist schon eine sehr vielseitige Schauspielerin, also sowohl was sie in Poor Things gemacht hat, als auch in The Curse, was du schon genannt hast, der Serie, als auch jetzt in diesem Film. Also das sind schon Darstellungen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass die sich allzu sehr wiederholen, aber dass sie dann doch eine sehr große, also eine gewisse, vielleicht keine sehr große, aber eine gewisse Bandbreite an spielerischen Möglichkeiten, wie sie ihren Körper einsetzt, wie sie den Körper vielleicht auch gerade zurücknimmt und zu so einer Projektionsfläche wird, da steckt schon viel drin. Aber ja, klar, es ist jetzt nicht so dieses Gefühl von, da hat ein Künstler seine Muse gefunden und da entsteht jetzt was und man weiß genau, wie die beiden zusammenarbeiten. Diese Transparenz sehe ich da noch nicht, das erkenne ich nicht so, wie ich das zum Beispiel bei Ty West und Mia Goth in dieser Trilogie gesehen habe. Ich habe das Gefühl, da ist wirklich so ein eingespieltes Team inzwischen zum Beispiel, die da total zusammenarbeiten.
Ich habe die im Double Feature gesehen an dem Abend, Maxine und Kinds of Kindness, und ich kann, glaube ich, relativ schnell verraten, was mein lieberer Film des Abends war. Also das ist nicht so schwer zu erraten.
Also ja, ich denke, da muss ich vielleicht noch ein bisschen was einspielen und vielleicht zeigt sich das dann in den nächsten Projekten noch deutlich, dass sie werden ja jetzt noch einige Male sicherlich zusammenarbeiten.
Ja, und ich blicke dem ambivalent entgegen. Mal sehen, was das wird. Zum Abschluss muss vielleicht noch eine Frage beantwortet werden. Wofür steht denn jetzt RMF? Real Frage. Motherfucker? Was wäre deine Antwort?
Vielleicht.
Jetzt spontan Akronym auffüllen?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung, das kann ich dir nicht beantworten. Ich habe mich aber gefragt, was jetzt überhaupt die Rolle dieser Figur so genau ist in diesem ganzen Film. Also ist das so mehr so ein MacGuffin oder ist das jetzt überhaupt so, dass die abstrakte Gestalt, die den Störfaktor in jeder Geschichte überhaupt auslöst? Also das ist was, wo ich auch noch sehr am Grübeln und Nachdenken bin, was ich mit diesem Namen und dieser Figur mache.
Ja, ich habe eher das Gefühl gehabt, es ist fast so eine Parodie auf die Suche nach Sinnhaftigkeit und der Versuch, uns vielleicht von so einem übermäßigen Aufdröseln von Symbolen irgendwie wegzuführen. Also es gibt ja durchaus Elemente, die Rosebud. Schon fast so Lynch-mäßig sind. Also weißt du, wenn da Zwillinge, die synchron schwimmen, uns aus dem Pool retten oder so, dann sind das ja Symbole, die in ihrer Symbolhaftigkeit so offensiv sind, dass sie eigentlich nichts mehr bedeuten können, dass sie eben der Symbolcharakter alles überstrahlt. Und mir schien dann auch AMF, der ja ursprünglich den Titel hier geben sollte, fast so wie so eine Parodie auf das Ganze. Aber ich glaube, wenn wir jetzt damit anfangen, haben wir noch eine Stunde von Symbolinterpretation vor uns. Ich glaube, im Grunde sind unsere Positionen erschlossen. Oder möchtest du da noch was zu sagen?
Nö, ich kann nur abschließend sagen, ich denke, die Kritikpunkte oder die Punkte, an denen der Film schwierig wird und wo er in Sackgassen gerät, das haben wir herausgestellt. Und ich würde einfach nur raten, also wenn man Lanthimos immer noch wohl gesonnen ist und vielleicht gerade Lust hat, dass es sich halt wieder mehr auf dieses Frühwerk besinnt, dann soll man da bitte reingehen. Dann hatte ich zumindest eine sehr anregende Zeit damit. Es hat mir große Freude gemacht, mich dem auszusetzen, darüber nachzudenken. Aber wenn man jetzt also weder mit dem Frühwerk noch vielleicht mit dem Spätwerk von Lanthimos so wirklich was anfangen kann und schon da eher außen vor war, dann denke ich, kann man den auch getrost auslassen.
Das war die Antwort auf die Christian Eichler Gedächtnisfrage. Und auch ich gebe eine Antwort. Die Antwort ist nein, diesen Film muss man nicht gesehen haben. Aber Yannick, gibt es denn noch Empfehlungen, irgendwelche Texte oder Projekte von dir oder interessante Filme, die du in letzter Zeit gesehen hast, die du den Leuten ans Herz legen kannst, als Ergänzung oder statt Kinds of Kindness?
Wenn man lesen will, unbedingt das Romandebüt von Patrick Holzapfel, der Katz-Community ja wahrscheinlich auch bekannt sein dürfte. Ihr kennt euch ja, glaube ich, auch persönlich, oder? Ihr hattet ja schon mal gepodcastet zusammen. Ich kenne ihn nicht.
Ich habe das Buch bestellt und habe es noch nicht bekommen. Es ist eine Unverschämtheit. Ja. Danke an meine örtliche Buchhandlung, die das nicht hinbekommen hat.
Ja. Ja, also das ist ganz toll. Das ist ein Großstadtroman, beobachtet von Bänken aus. Also das Sitzen als subversive Praxis irgendwie aus dem Alltag auszuscheren und so eine andere Form von Zeiterfahrung zu erleben. Es ist eine Trauergeschichte, die da mitschwingt, die das aber gar nicht verengt, sondern nochmal auf eine ganz schmerzerfüllte und sensible Weise neu auflädt. Und das ist ein Roman, wo ich mir dachte, der könnte einerseits so auch aus dem 20. Jahrhundert kommen. Also ich habe da ganz viel diese Essayistik von Siegfried Krakauer, von Walter Benjamin drin gesehen, auch in der Art und Weise, wie da mit dem Flanieren zum Beispiel gespielt wird und solchen Begriffen und Denkbildern, die da auch aufgemacht werden, der aber trotzdem total gegenwärtig ist in der Art und Weise, wie eben mit ja dieses unauflösbare Hantieren zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also das ist ein Roman, den ich mit einem ganz großen Genuss gelesen habe. Ich finde, das hat eines der schönsten Schlusskapitel, die ich in den ganzen letzten Jahren gelesen habe. Also es ist ein ganz grandioser Roman, den ich empfehlen möchte. Und filmisch würde ich einen schlechten Film empfehlen, nämlich Führer und Verführer von Joachim Lang. Das ist der Regisseur, der diesen Mackie Messer, Bertolt Brecht Film zuletzt gemacht hat. Er hat jetzt einen Film gemacht, der nach The Zone of Interest ein weiteres Mal das Dritte Reich aus Täterperspektive erzählen will. Und wir sehen hier so, dass ja die Büroräume von Hitler und Goebbels, wie die beiden die Propaganda planen, wie sie den Krieg verkaufen können, wie sie den Holocaust als Propagandamaschinerie aufführen können. Und das ist ein Film, wo ich mir dachte, diese ganze Diskussion, die es um Der Untergang damals gab, also was bringt das in so einer abgeschlossenen Art und Weise, diese Gestalten zu psychologisieren und das als so eine historische Gruselgeschichte aufzuziehen, das kann man hier eins zu eins nochmal führen. Der Film macht einiges ein bisschen besser, nämlich in der Art und Weise, wie er Archivmaterial und Interviews einpflicht und das nebeneinander stehen lässt. Aber letztendlich denke ich mir, das ist genau dieser Punkt, wo dieser ständige warnende Gestus vor rechts als begründete Gefahr und begründete Warnung einfach an einem Endpunkt angekommen ist. Also wenn es so gänzlich einfach nur das als Floskel und Schlagwort so den Zeigefinger erhebt, wo ich mir denke, also die eine Seite ist, dass die ganze Gefahr von rechts geht ja auch von diesem Narrativ aus, dass rechts eben sagt, der Status quo jetzt, die ganze Medienlandschaft, die Rezipienten, alle Anhänger des Status quo, das sind die neuen Propagandisten, die uns alle mit ihren Lügenmärchen und Ideologien vergiften und betrügen wollen. Und dann kommt der Film jetzt, aber nein, ihr seid doch die wahren Ideologen und ihr seid die, die das Klima vergiften. Und das ist diese Konfrontation, wo ich mir denke, daraus entsteht nichts außer so ein reines Selbstbestätigungskino. Und der Film reicht auch gar nicht diese Form der Abstraktionsebene, die die Zone of Interest dann hatte, die man auch sehr kontrovers diskutieren kann. Und Patrick und du hattet das ja, glaube ich, gemacht, auch in der Katz-Folge, was mir sehr einleuchtend erschien. Aber es braucht andere Formen der ästhetischen und erzählerischen Irritation, um diese Gefahr von rechts eben tatsächlich zu bannen und nicht nur so einen Film zu inszenieren, wo man am Ende auch sagen könnte, wenn man es mal ganz böse zuspitzt, jo, also hier kann sich der gemeine Deutsche auch schön zurücklehnen und sich fein aus der Verantwortung rausnehmen und sagen, ja, das war halt damals so, es gab da diesen bösen Strippenzieher an der Spitze des Staates und der hat alle mit seinen Lügenmärchen betrogen, aber eigentlich waren dem alle nur so wehrlos ausgeliefert. Und das finde ich sehr problematisch, aber ich denke, wenn man sich den Film ansieht, ist das sehr erhellend, um in diesen aktuellen Diskursen was beitragen zu können und sich auch nochmal vor Augen zu führen, was in den Diskursen um Gefahren von rechts gerade schief läuft.
Also gleich zwei Empfehlungen für schlechte Filme heute von dir. Danke, Jan.
Sehr gern.
Da wird man hier eingeladen und dann wird man so runtergeputtert.
Die freie Auswahl.
Aber das klingt auf jeden Fall sehr einleuchtend und interessant, so wie du es beschrieben hast. Ich möchte, glaube ich, gar nichts Spektakuläres empfehlen. Ich war vor kurzem in Hamburg, habe dort verschiedene Uni-Seminare mitgestaltet, mitbesucht, habe zum Beispiel mit einem Filmkritikkurs über Filmkritik gesprochen. Da merkt man, lesen tun sie zum Film überhaupt nichts mehr. Drei der Leute in diesem Seminar haben sich Podcasts angehört, der Rest war auf YouTube. Das heißt, unser Schaffen hier ist völlig sinnlos. Aber L'Heure d'été von Olivier Assayas gegenüber waren sie dann doch sehr empfänglich. Ein auch bei diesem Mal wirklich wieder wunderschöner Film. Ein Haushalt löst sich auf, eine alte Familienmatriarchin einer Künstlerfamilie stirbt. Und dieser zentrale Ort in dem Leben dieser doch schon in der ganzen Welt Feld verstreuten Sprösslinge löst sich irgendwie auf und plötzlich merkt man, wie sehr Räume und Gegenstände und Objekte im Allgemeinen dann doch eben das Leben aufwerten und was sie für einen bedeuten. Und über diese verschiedenen Generationen hinweg zeigt eben Olivier Assayas dann genau das, wie Räume an Bedeutung verlieren und dann wieder neu mit Bedeutung aufgeladen werden, wie sehr Menschen ineinander in der Vergangenheit und in der Zukunft resonieren. Und das fand ich wirklich wunderschön, weil dann der vorher bei dem anderen Film, den ich gezeigt habe, von Angels from Wong Kar-wai, so skeptische Kurs, plötzlich irgendwie voll war von Geschichten über Objekte und Orte im eigenen Leben und irgendwie wirklich so Erfahrungen, die sie da anknüpfen konnten und die sie dann zu abstrakteren und interessanten Gedanken geführt haben. Und ich finde das einfach einen wahnsinnig rührenden, wahnsinnig klugen Film. Und wenn ihr den noch nicht gesehen habt, Summer Hours, L'Heure d'été von Olivier Assayas, dann holt ihn doch bitte nach. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir reden jetzt weiter über House of the Dragon. Ciao.
Tschüss.